Bei mir auf Besuch ist der Marc Thommen.
Was wären deine Buchempfehlungen für StudentInnen?
Wir haben ja lustigerweise in den Vorlesungen immer wieder so Kahoots. Das sind so online Quizzes, also Fragen, wo zum Vorlesungsstoff, aber auch zu allgemeinen Sachen, ich einen Online-Quiz mache und dann da ad hoc kann mitmachen über das Handy oder über den Computer. Gewinnen tut die Person, die am meisten richtige Antworten hat in der kürzesten Zeit. Und diesen Gewinnerinnen und Gewinner schenke ich eigentlich immer, oder fast immer bis jetzt, habe ich ihnen Bücher von Ferdinand von Schirach geschenkt. Also so Schuld und Verbrechen sind so die Hauptrenner gewesen. Und das habe ich natürlich mit programmatischen Gedanken im Hinterkopf gemacht. Ich meine, du kennst die Bücher auch, oder? Er ist ein Strafverteidiger, der einfach ein begnadeter Geschichtenverzähler ist. Also man merkt an seinen Büchern an, also ich gehe davon aus, die sind ähnlich aufgebaut wie seine Plädoyers im Gericht, oder? Wo er einfach erzählt, wie eine Eskalationssituation, oder? Meine, im Strafrecht haben wir es mit menschlichen Dramen, viel mit menschlichen Dramen zu tun, mit Extremen, mit Eskalationssituationen, wo man kann, ich sage jetzt staatsanwaltschaftlich oder rein auf den Moment vom Akt selber anschauen, oder man kann sie auf dem Zeitstrahl anschauen, man kann schauen, wie ist es so weit gekommen, wie hätte das passieren können. Und das finde ich die extrem spannende Komponente oder Perspektive vom Strafrecht. Oder? Und das finde ich, macht der Schirach, der Ferdinand von Schirach macht das absolut brillant. Oder? Er nimmt den Leser an der Hand und führt ihn wirklich zu diesem Punkt an.
Beim Ferdinand von Schirach ist es ja so, dass er der Enkel ist von einem NS-Jugendreichsführer. Mhm. Oder Reichsjugendführer. Der hat Baldur von Schirach geheissen.
Ja, genau. Und ich glaube, das thematisiert er auch irgendwo mal in seinem Werk. Oder ich habe auf jeden Fall gehört, darüber reden, glaube ich, irgendwie so.
Ich habe auf jeden Fall gerade letztens auf YouTube ein Interview mit ihm geschaut. Mhm. Und dort wird er gefragt, würdest du als Strafverteidiger deinen Grossvater vertreten? Mhm. In den Nürnberger Prozess. Der war dort auch angeklagt. Wegen Verbrechen gegen die Menschlichkeit.
Also ich glaube, da gibt's zwei Antworten auf das. Das eine ist, man sollte seinen Grossvater nicht vertreten, oder? Also in der persönlichen, familiären Beziehung ist das sicher problematisch. Aber wenn man das einmal ausblendet, also wenn man das einmal unter der Hypothese macht, dass er quasi einfach als Strafverteidiger mit der Frage konfrontiert gewesen wäre, ob er irgendeinen von diesen Anklagten aus dem NS-Regime in Nürnberg vertreten hat. Also ich weiß nicht, wie es dir geht, Duri, aber also meine Meinung ist, wenn du als Strafverteidiger die Frage mit Nein beantwortest, dann kannst du eigentlich aufhören. Das muss eigentlich im Grundsatz möglich sein, irgendjemanden zu vertreten, oder?
Ich glaube auch, dass das quasi Quintessenz von unserem Job ist. Aber da gibt es ja ganz viele verschiedene Meinungen.
Also wir sind sehr oft mit dieser Frage konfrontiert. Oder könntest du dir vorstellen, den und den Kinderschänder, Mörder, was weiß ich was, zu vertreten, oder? Ich meine, es kann sein, dass es persönlich nicht gibt, oder? Dass man irgendwie mit so jemandem nicht zu Rand kommt. Das kann ein Grund sein, warum man es nicht macht, aber dass man es prinzipiell nicht macht, oder? Das ist, glaube ich, schon problematisch.
Ja, vor allem die Frage geht völlig von einer falschen Prämisse aus. Da gehst du davon aus, dass du schon weißt, er ist der Täter. Aber wenn du als Strafverteidiger in die Zelle kommst, dann weißt du das einfach noch nicht. Und wer bin ich denn, um den vorzuverurteilen?
Ja. Ja.
Und welche Schublade langst du nicht an? Mhm. Das ist auch ein Vergewaltiger, grauenhaftes Verbrechen, wenn es dann passiert ist. Mhm. Aber wenn er nicht ein Vergewaltiger ist und zu Unrecht verurteilt wird, dann tut man einem begangenen Verbrechen nochmal ein Verbrechen hinzufügen.
Ja. Ja.
Also ich finde es sehr schwierig, wenn man so Schubladen macht und sagt, Sexualdelikt mache ich nicht und Nazis lange ich auch nicht an und. Also wo...
Ja, dann wird es irgendwann mal eng.
Ja, das stimmt.
Was hat der Ferdinand von Schirach in diesem Interview gesagt? Weißt du es noch?
Ich glaube, er hat sich bezogen auf den von Weizsäcker, wo sein Vater oder Großvater, ich bringe es nicht mehr ganz zusammen, vertreten hat.
Okay.
Also er hat ihn nicht als Hauptverteidiger vertreten, ist aber Teil vom Verteidigerteam.
Okay.
Und er hat gesagt, er würde das, oder...
Hätte das auch gemacht?
Hätte das genau so wollen machen.
Okay,
also eigentlich die gleiche Antwort, wie du machst. Nicht direkte Vertretung, weil sehr nah, ist ja der Grossvater, aber doch wollen wissen, was wie wo passiert ist und wollen im Beistand. Mhm. Jetzt Buchempfehlungen für Anwälte.
Akzeptierst du auch Podcast?
Ja, kann ich auch sagen.
Also ich bin ein riesen Fan vom WNYC-Podcast «More Perfect». Mhm. Ich weiß nicht, ob du den... Du hast glaube ich, mal erwähnt, dass du auch kennst. Aber das also «More Perfect» ist eine Anspielung auf der Präambel von der amerikanischen Verfassung, was so sinngemäß heisst, «to create a more perfect union». Oder? Also «more perfect» als solches ist ja eigentlich ein komischer Komparativ, oder? Weil «perfekt» kann man ja nicht mehr steigern. Oder? Aber ich finde es nur schon darum eigentlich einen schönen Namen. Aber
hast du Erfolg zum Einsteigen?
Also ich empfehle eigentlich immer die Folge, die heisst «Political Thicket». Und Thicket heisst ja so etwas wie Dickicht, oder? Und es wird dort das Bild gezeichnet vom edlen Hirsch, oder? Vom Zwölfender, der quasi da übers Feld stolziert und sich dann irgendwann entscheidet, quasi ins Dickicht, ins Gestrüpp vom Wald, sich hineinzubegeben, von dem, das Political Thicket, also das politische Dickicht, oder? Und dann dort gefangen bleibt und nie mehr rauskommt, oder? Und die Frage, die sich dort gestellt hat, oder, am Anfang von diesem Podcast, die finde ich mega spannend. Sie haben Supreme Court Justices gefragt, was ist der wichtigste Fall vom 21. Nein, vom 20. Jahrhundert, ist es, glaube ich, vom 20. Vom Jahrhundert. 20. Ja, vom 20. Und wir alle würden irgendwie erwarten, Roe vs. Wade oder Brown vs. Board of Education oder so etwas. Aber das ist alles nichts. Sonst war es ein ganz, ganz unbekannter Fall gewesen. Baker v. Carr hat er geheissen. Und es ist um ein Redistricting gegangen. Also es ist
etwas, das wieder hochaktuell
ist. Es ist total aktuell, aber es ist tatsächlich einfach um die Political Doctrine Question gegangen. Also um die Frage, sollen Gerichte politische Fragen entscheiden, ja oder nein? Und bis dahin, bis Baker v. Carr, hat eigentlich die Doktrin gültet, dass man sagt, Gerichte halten sich draussen vor politischen Entscheidungen. Die dürfen keine politischen Entscheidungen fällen. Und das Ende von dieser ganzen Geschichte war Bush v. Gore gewesen, oder? Also weil sie damals entschieden haben, dass sie sich eben in das politische Dickicht hineinbegeben und politische Fragen entscheiden, haben sie dann im Gefolge von dem Präsidialwahlkampf, ich glaube 2001 war es, Bush vs. Gore, haben sie schlussendlich einen Präsidentschaftswahlkampf entscheiden. Und
der Podcast... Das habe ich schon oft gefragt. Mm. Wie würde die Welt heute aussehen, wenn der Al Gore gewonnen hätte? Anstatt der Bush.
Ja, wir haben ja, das Lustige ist ja, dass wir Witz gemacht haben, uns alle hergreift haben über den George W. Bush, oder? Und eigentlich uns immer gefragt haben, ist es möglich, dass irgendwann mal noch ein dümmerer Präsident an die Macht kommt, oder? Und ich meine, das ist alles verblasst, oder? Dann mit dem Donald Trump, oder? Also, ich meine, das ist eigentlich, im Nachhinein scheint das schon fast das Intellektuelle, oder? Gegenüber dem, was dann nachher gekommen ist, ja? Aber das ist ja ganz klar, also zum Beispiel zu dem Zug, oder? Das ist ja ganz klarerweise ein politischer Entscheid gewesen, oder? Also, dass man die Wahl dort am Bush gegeben hat, das war echt tragisch, dass der Supreme Court das hat entscheiden und dann auch entlang der Parteilinien entschieden hat. Oder? Aber kurzum, du hast mir nach dieser Empfehlung gesagt, das ist einer von diesen Fällen. Die haben ganz viele Episoden, wo sie Gerichtsfälle beschreiben. Sie haben auch eine ganze Season, wo sie die Amendments von der amerikanischen Verfassung vertont haben. Also sie haben Musiker gebeten, einen Song zu machen zu den jeweiligen Amendments, also zu Free Speech, zu Rassendiskriminierung, zu all den möglichen Geschichten. Und das ist ein faszinierendes Projekt. Und ich finde wirklich, also das ist ein absoluter Must hier für jeden Anwalt.
Und was wäre an Büchern?
An Büchern? Vielleicht etwas ganz Lokales. Das ist auch schon fast 20 Jahre her, als ich das erste Mal in der Hand hatte. Von Peter Kambo. «Geschichte zweier Leben» heisst das Buch. Es geht dort um Wladimir Rosenbaum, einen jüdischen Anwalt in Zürich, und Aline Valachin, wo eine Pianistin war. Und das spielt Anfang der 30er Jahre in Zürich. Und es hat ganz viele faszinierende Facetten, die ich jetzt gar nicht im Einzelnen rekonstruieren kann. Aber eine, die mir geblieben ist, ist der Umstand, dass der Wladimir Rosenbaum sich im Spanischen Bürgerkrieg engagiert hat und dann zur Zielscheibe geworden ist von den Frontisten in der Schweiz und die schlussendlich so lange Druck und Hetze gegen ihn betrieben haben, bis er quasi als Anwalt ausgeschlossen worden ist, also nicht mehr können praktizieren, oder? Und das zeichnet ein sehr düsteres Bild von einem Konformismus, wo man bereit war, einzugehen, hier in dieser Stadt. Und ich finde das einigermaßen erschütternd. Andererseits ist das dann auch die Liebesbeziehung zwischen ihm und der Aline Valachin. Und die haben dann das ist auch eine ganz schöne Episode, die haben dann in Comologno, im hintersten Onsanone-Tal, haben sie ein Haus erworben, das La Barca geheissen hat. Und das hat darum La Barca geheissen, weil irgendwo mal einer aus Comologno weggegangen ist auf Paris, dort alles auf eine Karte gesetzt hat und an der Börse hat man damals ein Schiff ersteigern, das als verloren gelten hat. Und wenn das Schiff dann zurückgekommen ist, hat es die gehört. Oder? Und der hat dann dort so ein Schiff ersteigert und das ist dann tatsächlich nach Jahren zurückgekommen. Und da ist dann von einer Sekunde auf der anderen ist Millionär gewesen, oder? Und dann ist er mit dem ganzen Geld zurück nach Comologno und hat einfach mitten ins Dorf das grösste Haus angestellt, oder? Und hat so nach dem Motto gesagt, ja, also so, ich habe immer gesagt, ich würde es zu nichts bringen, oder? Nehmt das, oder? Und das Haus haben dann Aline Valachin und der Wladimir Rosenbaum haben sie erworben. Also ich weiß nicht, ob sie es erworben haben oder gemietet. Auf jeden Fall, das kommt dort vor. Und die haben dort ganz viele Intellektuelle, die aus dem Dritten Reich geflohen sind, während dieser Zeit dort auch beherbergt und über die Runde gebracht. Und das finde ich ist eine wunderschöne Geschichte. Also sollte man unbedingt lesen und ist jetzt, glaube ich, auch, wenn ich es richtig sehe, auch wieder neu aufgelegt worden.
Hast du noch weitere Tipps? Ich finde es so immer super, so Bücher, weißt, die über das eigentliche, über die eigene Rechtswissenschaft rausgehen, aber gleich etwas mitgeben für den Job.
Ja, ich bin halt, das ist ganz am Anfang in unserem ersten Podcast, hast du mir ja Käse mitgebracht, Gonté, aus dem Elsass, oder? Und ich habe das hast du darum gemacht.
Aus dem Jura.
Aber aus dem französischen Jura, ja, ja. Oder? Also so quasi südlich, ja, aber auf jeden Fall. ich bin in Basel aufgewachsen, ich habe eine sehr enge Beziehung zum Elsass, ich bin viel bei meinem Grossvater dort im Haus gesehen und mir selber, aber das ist eine eigene biografische Erfahrung, mir sind die Bücher von Hans-Jörg Schneider, die Kriminalromane von Hans-Jörg Schneider, die in Basel spielen, sehr ans Herz gewachsen.
Wie sagst du das? Schneider?
Schneider, ja.
Sagt man Schneider?
Ich sage Schneider aus Basel. Okay. Vielleicht nennt er sich auch Schneider, ich weiß es
nicht. Aber er ist Basler?
Ja. Nein, ich glaube, er ist aus dem... Ich bin nicht ganz sicher, gemeint, er ist aus dem
Aargau.
Aus dem Aargau. Ich habe es gemeint, ja. Ich glaube, er ist aus dem
Aargau. Dann heisst er aber Schneider.
Wahrscheinlich heisst er Schneider. Vielleicht tue ich ihm Unrecht, ja. Auf jeden Fall... Oder... Kriminalroman kann man ja aus unterschiedlichen Perspektiven lesen. Also, du kannst es einfach lesen nach dem Motto «Who's done it?», oder? Also «Wer ist der Mörder?», oder? Das ist eine Erzählebene, die interessiert mich ehrlicherweise nur bedingt. Oder? Aber was er eben beschreibt in diesen Geschichten, ist eben die Sommerhitze in Basel und das Eintauchen in Rhein, wo du nach einem heißen Tag gehst, dort schwimmen, du hörst Kieselstein auf dem Grund vom Rhein, wie sie rascheln, wenn du dort die Arbeit treiben lässt, wie du dann rausgehst und in Elsass rausfährst und dort in einer Beiz Käse und Wein trinkst. Oder? Das Lebensgefühl bringt einem extrem nach, das spricht mich extrem an. Und zugleich geht er auch diesen Figuren, also er schafft es wirklich, Figuren zu kreieren, wo viel Fleisch am Knochen haben und die einem sehr nachgehen. Auch der Hunkler, oder, ist sehr eine ambivalente Figur mit cholerischer Seite, mit verrückter Seite, mit trauriger Seite, mit eigenständiger Seite. Ich finde, das geht weit über einen eigentlichen Kriminalroman aus und ist Literatur, die mich persönlich sehr berührt. Aber das mag vielleicht auch einfach sich durch meine Herkunft erklären. Aber.
Ich finde es eben lustig, es gibt ja ganz viele Anwälte, die Krimi verrückt sind.
Mhm.
Mir ist es wie zu viel.
Das stimmt. Also, da habe ich ein bisschen gezögert, das hier vorzuschlagen. Weil es ist, ich find, mir ist auch zu viel, die ganze Zeit Krimis zu lesen. Das mache ich auch nicht. Ich such ganz andere Belletristik, eben, wo komplett andere Themen behandeln, Reisethemen behandeln, vielleicht politische Themen behandeln oder Kunst oder was auch immer. Aber in dem Fall vom Hans-Jörg Schneider hat mich das einfach persönlich berührt. Ja.
Ist ja immer dann auch noch schwierig, welches Buch spricht einem an. Mhm. Weißt du, ich weiß nicht, ob du das auch hast. So, ich bestelle ziemlich alles, was mich irgendwie gerade anspricht. Mhm. Und dann hast du so irgendeine Bücherwand, die wächst. Und dann brauchst du wieder mal ein Buch. Dann stehst du an und dann greifst du es und hast es und weißt, das ist genau das Richtige für den Moment.
Genau. Und wenn du dann auch noch Zeit hast dazu oder zum wieder mal lesen, dann sind das ja eigentlich die raren Momente des Glücks. Oder wenn du,
ja, auf jeden Fall. Hast du weitere Tipps?
Eben, du hast ja gefragt nach Büchern für Anwälte.
Das kann auch für Staatsanwälte oder Richter.
Für Staatsanwälte oder Richter. Also ein Buch, wo ich kürzlich drauf gestoßen bin, einfach weil der Autor eingeladen worden ist in Zürich an die Fakultät zum einen Vortrag zu halten. Vom Sands heisst der. Der hat East West Street on the Origins of Genocide and Crimes Against Humanity geschrieben.
Klingt schwer, ja.
Es ist tatsächlich schwer. Also ich glaube, er ist selber, glaube, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, auch ein Public International Lawyer. Ich glaube, er ist sogar am Drafting-Prozess beteiligt gewesen vom Römerstatut, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Aber er hat hier eigentlich ein historisches Werk geschrieben. Und zwar einfach, er hat irgendwie durch einen Zufall herausgefunden, dass zwei wichtige Figuren, nämlich der Lauterbach, ist das einerseits gewesen, der Hirsch Lauterbach und der Raphael Lemkin, das sind zwei Figuren, die ganz entscheidend daran beteiligt gewesen sind, Crimes Against Humanity und Genocide im Statut von der Nürnberger Prozesse zu definieren oder zu framen. Und die haben beide sind, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, aus Lemberg, also in der heutigen Ukraine, sind die hergekommen oder sind sich dort über den Weg gelaufen. Und die Verspinnungen von diesen beiden Lebensgeschichten und auch wie das Ganze zustande gekommen ist, habe ich wahnsinnig spannend gefunden zum Lesen. Und also mein eigener biografischer Zugang zu dem ist irgendwie gesehen, es gibt ein Lauterbach Center for International Law in Cambridge, wo ich natürlich auch gesehen habe in der Zeit, als ich dort war. Und darum hat mich das interessiert. Oder? Ich habe das nur als Lauterbach-Center kennt und habe gar nicht gewusst, was da der Hintergrund ist. Und dann habe ich gedacht, okay, das muss ich jetzt lesen und muss dem mal auf den Grund gehen. Und es gibt es unterdessen sowohl auf Deutsch als auch als Podcast. Also man muss es nicht lesen, man kann es auch hören.
Das ganze Buch,
ja. Also Podcast oder als Hörbuch. Als Hörbuch, ja. Muss ich sagen.
Ja, hast du noch mal etwas?
Die Lüneburg-Variante vom, wie hat er geheissen? Maurenzig, genau. Das ist ein Buch, wo Schach mit, also Fiktion im Schach mit Realität verknüpft. Und quasi eigentlich das alte Diktum, dass Schach der brutalste Sport ist, quasi in die Realität übertreibt.
Das hat der Kasparov gesagt.
Hat das der Kasparov gesagt? Okay, das habe ich gar nicht so in Erinnerung.
Schach ist der gewalttätigste Sport, den es gibt.
Okay, ja, da hat er wahrscheinlich nicht unnötig. über den, also das ist einfach, da würde ich gerne eine nackte Leseempfehlung geben, weil alles, was man über das Buch sagt, ist ein Spoiler. Oder, und einfach, es ist ein dünnes Buch, man kann das auf einer längeren Reise oder vielleicht auf einem verlängerten Wochenende, kann man es einfach mitnehmen und lesen. Es ist eine super gesponnene Geschichte, sie ist toll erzählt, sie hat einen überraschenden Anfang und ein überraschendes Ende. Ich Ich würde gar nicht mehr sagen, sondern
einfach, super. Nein, einfach
sagen, leset es und macht euch eure eigene Meinung. Ja.
Letzte Frage.
Ja.
Die Tipps, du hast jetzt ein paar Mal betont, und das sei für Anwälte. Gilt es aber auch für Staatsanwälte und Richter? Also, oder würdest du jetzt etwas anderes empfehlen?
Nein, also gerade wenn wir jetzt zurück an den Anfang gehen, oder also auf die Perspektive von Ferdinand von Schirach. Also auch der Staatsanwalt muss ja eine Geschichte erzählen. Auch der Staatsanwalt muss das Gericht überzeugen, wie es zu einem bestimmten Akte kommen konnte, was dort auf dem Zeitstrahl betrachtet die Entwicklungen gewesen sind. Und ich glaube, auch ein Staatsanwalt wird sich von dem reinziehen lassen. Also da, oder auch ein Richter, der quasi der Empfänger von dieser Geschichte ist, wird sich von diesem Narrativ reinziehen lassen. Also ich glaube,
ja, und der Podcast eh.
Das sowieso. Die
Perspektiven vom Richter.
Ja, die haben alle möglichen Perspektiven. Oder, aber nein, der ist einfach oder, du hast mir in meinem früheren Podcast mal gefragt, wo hole ich meine Inspiration her? Oder? Und meine Antwort war, teilweise eben auch durch Reisen im Ausland, durch Universitäten im Ausland. Das ist auch dort, wo ich auf diesen Podcast gestoßen bin. Oder? Und das ist tatsächlich für mich eine Wahnsinnsquelle von der Inspiration. Also, es gibt ja dort auch ein weiterer Spin-off, heisst die Other Latif. Ich weiß nicht, ob du das mal gehört hast. Mhm. Einer von denen mit Produzenten vom More Perfect Podcast heisst Latif Nasser. Und der Latif Nasser hat irgendwann herausgefunden, dass er einen Namensvetter hat in Guantanamo Bay. Also in dem Gefängnis, das die Amerikaner betreiben auf Kuba. Und dann hat er einfach das ganze Leben.
Wie heisst der Podcast?
The Other Latif. Oder, also der andere Latif. Oder er hat von sich selber. Er heisst Latif Nasser und der andere Latif Nasser ist der Detainee, ich weiß nicht, wie er nennt, 219 irgendwas, gesehen auf Guantanamo Bay. Und der hat eigentlich die ganze Geschichte von ihm, von
wie heisst er?
The Other Latif.
Latif.
Latif, ja. L-A-T-I-F.
Ich frage so blöd, weil einer von meinen Lieblingspodcasts heisst Slahi, 14 Jahre Guantanamo.
Okay.
Kennst du den?
Nein.
Aber
nein.
Slahi und deine heisst...
Latif.
Latif,
ja. The other okay. Latif. Nein, ja. Und dort zeichnet er eben
die... Ah, der gefällt mir sicher auch. Ja.
Also das musst du unbedingt hören, weil er zeichnet quasi die Lebensgeschichte. Ich glaube, der war in Pakistan und dann irgendwie in die Gefängnis gekommen von den Amerikanern. Und er zeichnet eigentlich die ganze Geschichte nach und ist virtuos erzählt, ja.
Ich werde alles verlinken.
Mach das, ja, bin ich gespannt, ob irgendetwas zurückkommt. Ja, vielen Dank.
Besten Dank für die Tipps.
Das war ein Podcast aus der Reihe «Auf dem Weg als Anwältin». Ich hoffe, der Podcast hat dir gefallen. Für mehr Podcasts schau doch auf meiner Homepage www.duribonin.ch. Viel Spass beim Entdecken von weiteren Podcasts.